So, wir wollen heute Abend weitermachen mit der Session 5. Das ist die vorletzte Session. Wir haben es schon fast geschafft wieder. Man glaubt gar nicht, wie schnell die Zeit rumgeht. Morgen haben wir dann das Grand Finale. Schade eigentlich. Und wir wollen heute nochmal über das Wesen des Vaters im Gleichnis der verlorenen Söhne ein bisschen graben. Und heute kommen wir zum zweiten Sohn. Und das ist das, was häufig völlig missverstanden wird. Er ist eigentlich die Hauptperson im Gleichnis, nicht der verlorene Sohn, sondern der ältere Sohn. Er war derjenige, der damals in diesem Gleichnis die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die Frommen darstellte. Und an sie adressiert Jesus eigentlich primär diese Gleichnisse. Und seine Reaktion ist sehr interessant. Er symbolisiert so das Wesen von Religiosität in einem Gläubigen, das Wesen von Mangel an Vergebung, Gnade wenig kennenzulernen und sehr stark in Werkgerechtigkeit zu leben. Und wie gesagt, er ist eigentlich die zentrale Figur in diesem Gleichnis, nicht das Randzentrum, sondern eigentlich das Zentrum. Er ist wichtiger als der jüngere Sohn und wir schauen ihn uns mal etwas näher an. Er war der ältere von zwei Söhnen, Lukas 15, 11 bis 12. Und Jesus sprach, ein Mann hatte zwei Söhne. Das ist so wichtig, dieser erste Satz. Sie werden beide als Söhne bezeichnet. Sie sind Söhne, nicht? Ein Mann hatte zwei Menschen, die er hoffentlich zu Söhnen machen würde, sondern die waren von Anfang an Söhne. Und das ist wichtig, dass wir das auch mit unserem eigenen Leben begreifen. Jeder Mensch ist ein Sohn, eine Tochter Gottes von Anfang an. Das Problem ist, wir wissen es oft nicht. Adam und Eva waren auch Kinder Gottes, aber sie haben nicht begriffen, was ihre Kindschaft wirklich bedeutete. Und der Jüngste unter ihnen sprach zum Vater: Gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Und der Vater teilte ihnen das Gut. Das waren zwei Söhne. Das Erbe wurde jetzt geteilt zwischen den beiden Söhnen. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Im Orient gab es einen Brauch. Der Erstgeborene in einer Familie bekam, wenn das Erbe aufgeteilt wird, immer den Löwenanteil. Und der Rest wurde unter den anderen Kindern verteilt. Das war aus einem folgenden Grund nicht, weil der Ältere war, sondern das ging einher mit der Verantwortung, dass der Ältere einmal das Oberhaupt der ganzen Familie, des Clans werden würde und er gewissermaßen verantwortlich war für das Wohl der gesamten Familie, seiner Brüder, seiner Schwestern, seiner Enkel, seiner Nichten, Neffen. Er war nach dem Tod das Oberhaupt und er war auch der sogenannte Löser. Vielleicht kennt ihr das Buch Ruth, Boas. Da ist er auch der Löser. Der Boas ist der Löser. Und er war auch der Älteste, der Erstgeborene in diesem Familienclan und war für die Ruth zuständig. Wir lesen, dass der Vater nun das Erbe unter beiden Söhnen teilte. Und das deutet darauf hin, dass der Ältere seinen Teil auch bekam. Vielleicht mit der Einschränkung, weil der Vater noch gelebt hat, dass der Vater natürlich auch Verfügungsrecht hatte über das Geld, über die Finanzen, über die Ressourcen. Aber der Sohn hatte auch Verfügungsgewalt. Er konnte auch mit seinem Teil handeln und machen, was er wollte. Und das ist wichtig für das Verständnis seiner späteren Reaktion. Es ist interessant, dass er das offensichtlich nicht kapiert hat, was ihm da auch zuteil geworden ist. Schauen wir mal auf den älteren Bruder genauer rein. Was zeichnete ihn im Gegensatz zum jüngeren Bruder aus? Er war derjenige von den beiden, der in seinem Wesen so eher vielleicht der Ordentliche war, der Präzise, der Genaue, der Tüpfel des Scheißer, sagt man bei uns im Badischen. Er versuchte dem Vater in allem zu gefallen. Er steht gewissermaßen für die Rechtgläubigen, die alles korrekt und richtig machen wollen. Er möchte gerne alles richtig machen. Er möchte auf jeden Fall alles Böse und Untaugliche vermeiden. Er will kein Risiko eingehen. Er will keinen Fehler machen. Er will alles gut und alles korrekt machen. Das an sich, und das ist sehr wichtig, ist ja nicht schlecht. Genauso wie Risiken eingehen auch nicht schlecht ist. Die Kunst ist immer, die Balance zu finden in beidem. Wie gesagt, seine Haltung war auf keinen Fall falsch oder böse, aber sein Problem war ein ganz, ganz anderes. Sein Grundproblem war das, wie das des jüngeren Bruders. Er verstand nicht, was es heißt, Sohn zu sein. Er begriff die ganze Dimension der Sohnschaft, was es bedeutet, nicht wirklich. Er begriff nicht, wie sehr er bereits geliebt und angenommen war. Aus der simplen Tatsache heraus, dass er schon Sohn war. Er glaubte, sich die Liebe des Vaters verdienen zu müssen. Während der junge Sohn die Liebe, die er nicht verstand, woanders suchte, im Vergnügen, im Saus und Braus, in der unverantwortlichen Freiheit, versuchte der Sohn, seine Freiheit im Dienst zu suchen, im Wohlgefallen, dem Vater wohlzugefallen. Und wie gesagt, wir müssen immer wieder lernen, dieses Gleichnis als Christen, als gläubige Christen auf uns zu übertragen. Und die erste Position, die wir einnehmen müssen, ist die des älteren Bruders. Und jetzt immer wieder fragen, okay, wo finde ich mich hier in dem älteren Bruder? Da ist die Liebe des himmlischen Vaters für uns alle da, aber manchmal findet diese Liebe wenig Raum bei uns, weil wir sie noch so wenig verstanden haben, begriffen haben. Das ist das große Problem in der meisten Christenheit, dass wir die Liebe Gottes nicht wirklich verstanden haben. Dass Religion, auch christliche Religion, eine Distanz zwischen Gott und den Menschen erzeugt hat. Gott da oben, wir da unten. Gott ist gut, wir nicht. Und wir müssen alles dran setzen, um gut zu werden. Gott hat uns zwar erlöst, aber wir müssen hart an der Erlösung arbeiten, dass wir sie ja nicht verlieren und uns ihre würdig erweisen. Und das macht uns eigentlich relativ unglücklich. Und das war exakt das Muster, in dem der ältere Bruder gelebt hat. Ja, ich bin Sohn, klar, mein Vater liebt mich, aber ich muss mir den Hintern aufreißen, um diese Liebe auch würdig zu sein. Er gab sich wenig Mühe, diese Liebe des Vaters mal zu erfassen, zu ergründen, zu finden. Er spuckte in die Hände und schaffte drauf los. Und ich rede von der Liebe Gottes, mit der er uns geliebt hat, als wir Menschen noch gar nicht existierten und somit gar nichts tun konnten, um diese Liebe zu verdienen. Schauen wir uns mal zwei Verse an. Jeremia 31,3 ist ein wunderbarer Vers. Der Herr ist mir erschienen von ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Und hier ist nicht Jeremia gemeint, hier sind die ganzen Menschen gemeint. Wir alle. Das sagt Gott auch zu dir. Ich habe dich je und je geliebt. Bevor du existiert hast, hat Gott dich schon gesehen. Wenn wir glauben, dass Gott allwissend, allmächtig, allgegenwärtig ist, außerhalb von Raum und Zeit lebt, dann ist Zeit für ihn kein Hinderungsgrund, uns nicht schon gekannt zu haben, bevor wir existiert haben. Er hat dich gesehen, bevor er dich schuf, hat er schon gewusst, was er mit dir baut, was er mit dir bastelt. Er hat deine Individualität zusammengestellt, dein Wesen, er hat dich einzigartig gemacht. Ich hatte heute Mittag mit jemandem ein Gespräch über unsere Enkelkinder. Und da haben wir gesagt, es ist so toll, wenn man die betrachtet, die kleinen Pludelen, wie jedes unterschiedlich ist und jedes erwärmt unser Herz auf eine ganz andere Weise. Und Gott hat sich so wunderbar in jedem Einzelnen verherrlicht. Und genauso geht es Gott, wenn er uns anschaut. Jeder von uns ist einzigartig auf seine Weise. Aber wir sind alle ein bisschen verbogen und verdreht. Aber damit kommt Gott klar und das wird auch alles wieder entflechten und entdrehen und gerade biegen. Das ist sehr wichtig, dass wir es verstehen. Ich habe dich je und je geliebt. Das ist auch, was der Vater seinen Söhnen eigentlich immer wieder versucht hat zu sagen, hey, ich habe euch lieb, ich habe euch lieb. Aber da sie geistig wie tot waren, haben sie das nicht verstanden. 1. Johannesbrief 4,19. Lasst uns Gott lieben. Wenn man das jetzt nur so stehen lässt, dann ist das das, was man uns häufig sagt. Du musst Gott lieben. Du musst. Ja, wie denn? Aber jetzt kommt was ganz Interessantes, denn er hat uns zuerst geliebt. Und da möchte ich dich herausfordern, für dich immer wieder an diesem Punkt mit Gott zu ringen und zu kämpfen und zu sagen, Vater, zeig mir deine Liebe. Zeig mir, dass du mich zuerst geliebt hast. Lass mich deine Liebe erfahren, spürbar, fühlbar, messbar, damit meine eigene Liebe zu dir erwacht und stärker und stärker wird. Weil wir können nur lieben, wenn wir zuerst geliebt worden sind. Und diese Liebe musst du erfahren. Und Gott lässt das nicht einfach so prophetisch durch ein Johannes-Blabla sagen als netten Vers, sondern er meint es ernst. Er sagt, such mich, streck dich aus nach mir, forder von mir. David sagt es in dem Psalm so wunderbar, schmecket und sehet. Hier sind die Sinne angesprochen und nicht der Glaube. Die Sinne, schmecken und sehen sind sinnliche Erfahrungen. Gott möchte, dass du ihn mit den Sinnen erfährst, dass du Gebetserhörungen machst, dass du Erfahrungen seiner Liebe machst. Ich habe heute wieder so etwas Krasses erlebt. Manchmal sind es die kleinsten Kleinigkeiten. Ich saß auf der Terrasse, habe einen schönen Kaffee getrunken und so einen schönen Nusslikör. Und dann habe ich so mit Gott und mich unterhalten und habe ihm gesagt, Gott, ich verstehe manchmal nicht, wie du, wer bist du eigentlich? Manchmal ist manches in der Natur so grausam. Und wisst ihr, was in dem Moment passiert? Ein Schmetterling landet vor meinem Fuß. Wunderschön kleiner Schmetterling. Ich sage, oh, ist das schön, Gott, das hast du so herrlich gemacht. Und im nächsten Moment schießt eine Eidechse unterm Schirm hervor und packt den Schmetterling. Und ich habe gesagt, Gott, siehst, das ist genau das, was ich nicht verstehe. Und da habe ich gesagt, was ist das für eine Dimension an dir? Ist es so, dass die Tiere einander fressen wegen dem Sündenfall oder bist du so? Und es war eine Weile Stille, die Eidechse ist wieder unter diesem Schirmständer verschwunden. Und ich habe Gott gesagt, Gott, ich möchte einfach mit dir ringen, kämpfen darüber. Und ich habe gespürt, wie Gott in dem Moment sich so gefreut hat über meine Ehrlichkeit. Und wisst ihr, was im nächsten Moment passiert ist? Auf einmal kommt unter dem Schirmständer der Schmetterling vorgekrochen und fliegt weg. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Ne? Das sind so manche so Banalitäten, aber das ist das, wie ich Gott wieder und wieder und wieder erlebe. Nicht nur immer die großen Dinge, auch die kleinen Dinge. Und ich möchte dir Mut machen. Schmecke und sehe, wie freundlich der Herr ist. Bitte ihn immer wieder, dass er sich dir für dich, auch für dich ganz persönlich, für deine Natur, dein eigenes Wesen, jeder von uns tickt anders, dass er sich erfahrbar macht für dich. Und das berührt deine Seele und das fängt an, die Liebe in dir anzufachen für ihn. Und das ist ein gegenseitiges Wachsen, wo er dich liebt und du liebst zurück und dann wächst es immer mehr. Deswegen möchte ich dir auch Mut machen, die ganzen alttestamentlichen Verheißungen, sag nicht, ja, das ist für Israel. Wir sind in Israel in den Ölbaum eingepfropft. Diese Verheißungen gelten der ganzen Menschheit. Israel ist nur als Muster erwählt worden. Gott hat an Israel bewiesen, was er machen möchte. Schaut mal, Israel ist ein tolles Beispiel auch insofern. Wieder und wieder und wieder und wieder und wieder haben sie den Bund Gottes gebrochen. Eigentlich hätte Gott sagen können, ich habe die Schnauze voll, ich erwähle mir ein anderes Volk. Aber er hat gesagt, ich kann es nicht. Ich bin hoffnungslos verliebt in euch. Das ist das, wie wenn du Kinder hast, auch wenn sie noch so scheiße drauf sind, sorry. Aber sie bleiben deine Kinder. Sie bleiben deine Kinder. Immer. Römer 5, 8. Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. In der Offenbarung heißt es sogar ganz krass, Christus ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet war. Also Gott ist ans Kreuz gegangen außerhalb von Raum und Zeit, bevor diese Welt geschaffen war. Da stand alles schon fest. Gott wusste, dass wir versagen. Gott wusste, dass wir uns von ihm distanzieren. Und er wusste, dass das notwendig ist. Unbewusst glauben wir Christen oft, Gott liebt den Menschen erst nach seiner Bekehrung wirklich. Ah, jetzt liebe ich dich, weil du mich auch liebst. Das stimmt nicht. Gott hat vorher nicht so etwas wie eine leichte Sympathie, die wir dann erst beweisen müssen. Wenn wir uns bekehren, Gott liebt uns von jeher. Nur wir begreifen das noch nicht. Und die Wiedergeburt ist der erste Schritt hinein in dieses, wo die inneren geistigen Augen aufgehen, wir langsam begreifen, wer wir sind. Aber wir haben es noch lange nicht begriffen, wir sind wie neugeborene Kinder und müssen nun langsam wachsen zum vollen Wuchs der Fülle Christi und das immer mehr begreifen. Nochmal, schauen wir nochmal auf uns. In uns existiert eine Liebe, die Gott in uns hineingelegt hat, die uns irgendwie, wenn wir gesund ticken, dazu treibt, Kinder zu zeugen. Wir wollen Kinder. Wir wünschen uns Kinder. Wir zeugen sie. Im Idealfall lieben wir sie. Schon im Mutterleib habe ich immer mit meinen Söhnen gesprochen, meine Frau mit meinen Söhnen gesprochen, haben sie willkommen geheißen. Die sind in der Liebe empfangen worden, in der Liebe aufgewachsen und später haben sie diese Liebe auch bekommen. Natürlich haben wir als Eltern auch Fehler gemacht, haben Falsches getan in der Erziehung, aber Gott hat immer wieder ausgeglichen. Aber die Jungs werden nie aufhören, unsere Kinder zu sein. Meine Jungs haben beide sind ziemlich massiv neben rausgegangen. Die haben nichts ausgelassen. Und Gott hat gesagt, lieb sie. Gib sie niemals auf. Die werden kommen. Wenn ihre Zeit gekommen ist, finde ich sie. Bete du einfach für sie und lieb sie bedingungslos weiter. Und einer nach dem anderen kam zur rechten Zeit. Und das ist so krass. Ich möchte dir auch Mut machen, wenn du Kinder hast, die vielleicht noch im Orbit sind, geistig. Gib sie niemals, niemals auf. Gott hat sein perfektes Timing, seinen perfekten Plan. Und es ist auch wichtig, wir können unsere Kinder, wenn wir Kinder haben, im Glauben erziehen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir ihnen den Glauben reindrücken können. Du kannst Vorbild sein, du kannst ihnen zeigen, was richtig ist. Und genau das hat der Vater der verlorenen Söhne gemacht, hat ihnen erklärt, wie das Leben wirklich läuft. Als Adam und Eva, ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte oder Jahrtausende Jahre sie im Garten waren, bevor der Sündenfall kam, haben sie auch gelernt, wie Gott ist. Ne? Aber dann kommt der Moment, wo sie sagen und wo der verlorene Sohn auch sagt, ich will meinen eigenen Lebenskontext verwirklichen. Ich möchte es jetzt selber wissen. Und das ist auch mit unseren Kindern oft so. Und da müssen wir lernen, loszulassen. Und da kommt der Moment, wo du auch als Christ glauben musst, dass du sie nämlich in die Hände Gottes gibst. Sagst, Vater, jetzt sind sie in deiner Hand. Und jetzt kann ich nichts mehr als für sie beten und sie lieben, egal was sie anstellen. Und der Vater wusste, dass beide Söhne, der Rebell und der Religiöse, den schmerzhaften Weg der eigenen Erfahrung gehen mussten. Und für diesen Weg gibt es keine Abkürzung. Der Vater hätte diesen Weg verhindern können, aber dann wären die Kinder Clones geworden, künstliche Geschöpfe, in denen nichts Echtes gewesen wäre. Und so erlaubt Gott den Weg erstmal in die sogenannte Sünde. Das Wort Sünde ist eigentlich so blöd und so schlecht belegt. Sünde heißt eigentlich im Griechischen Hamartanus Zielverfehlung, in die Zielverfehlung. Es kommt aus der Militärsprache. Wenn die Speerwerfer geübt haben und sie haben das Ziel verfehlt, dann nannte man das Hamartanus Zielverfehlung. Und das ist eigentlich mit Sünde gemeint, am Ziel vorbei. Und das ist mehr als schlechte Taten, sondern wir meinen, wir können das Ziel selber finden und treffen. Und Gott sagt dann, versuch mal, mach mal. Und so müssen sie durch Erfahrung begreifen, dass ihr eigener Weg nicht funktioniert. Der Fromme und der Rebell. Beide erfahren es auf ihre Weise. Und müssen dann mit der wahren Liebe des Vaters konfrontiert werden, die nie aufgehört hat, sie zu lieben, die immer auf sie gewartet hat und die sie immer einlädt, nach Hause zu kommen. Und das ist auch oft als Christen unser Problem. Wir können es nicht fassen, dass wir vom Vater geliebt sind ohne Vorleistung, auch in unseren dunkelsten Stunden. Wir sind auch ein Stück weit natürlich durch den Sündenfall überzeugt, dass wir die göttliche Liebe verdienen müssen, dass wir was bringen müssen. Das habe ich euch zweimal gesagt mit Adam, wie er sich unter die Bäume versteckt und diese Feigenschürze bastelt. Das ist die erste religiöse Tat, die ersten beiden religiösen Taten. Distanz und Bedeckung und irgendwas tun, damit man vor Gott wieder angenehm ist. Und ich sage, die Lösung wäre gewesen, Adam und Eva wären direkt nach ihrer Missetat zu Gott gerannt und hätten gesagt, hey Papa, wir haben Scheiße gebaut. Vergib uns bitte, vergib uns. Und dann wäre das Ganze abgekürzt gewesen, da bin ich mir so sicher. Ja, und unser Problem ist auch oft, dass wir im Leben auch wenig unkonditionelle Liebe erfahren. Wir haben im Leben oft auch gelernt, meistens vielleicht sogar im Elternhaus oder in unserem Verwandtschaftskreis oder in unseren Lebenskreisen, dass Liebe oft nur gegen Leistung gegeben wird. Wenn du lieb bist, bin ich zu lieb zu dir. Wenn du dich anständig benimmst, dann liebe ich dich. Wenn du dies tust, liebe ich dich. Je nach konfessioneller Herkunft erfahren wir das dann auch in der Gemeinde. wo Liebe an Bedingungen geknüpft wird, Gottes Liebe an Bedingungen geknüpft wird. Gott liebt dich, wenn. Du bist gerettet, wenn. Das Ja-Aber-Evangelium. Gott liebt dich, aber. Und dann wird das ganze schöne Evangelium, wie ich es am ersten Abend gesagt habe, plötzlich wieder, naja, es ist nicht mehr so die ganz tolle Botschaft. Und genau das macht Gnade für uns so schwer fassbar. Und wir umgeben sie immer mit so vielen Konditionen, die wir zu erfüllen haben, um sie zu erhalten und zu behalten. Da kommt auch dieser dumme Spruch, den Bonhoeffer, den ich sehr schätze, mal geprägt hat von der billigen Gnade. Dass wenn jemand Gnade einfach so annimmt, dann ist es billig. Das ist nicht billig. Gnade ist nicht billig. Sie hat Gott alles gekostet und sie ist teuer erkauft und sie ist unser Geschenk. Und das war das Dilemma des älteren Bruders, in dem wir uns auch oft wiederfinden. Er weiß nicht wirklich, dass er schon geliebt ist. Er geht davon aus, dass er sich die Liebe des Vaters durch harte Arbeit in den Feldern und im Gehorsam verdienen muss. Und jetzt kommt dieser Rotzlöffel, dieser Junge, Nichtsnutz nach Hause und kriegt alles vom Papa um die Ohren gewischt. Unmöglich. Und das ist das Dilemma, das wir oft auch in unserem Christsein haben. Das Teuflische daran ist, es ist nie genug. Immer gibt es etwas, was wir besser tun könnten, wo wir uns noch mehr anstrengen könnten. Eine Ecke am Charakter, die noch nicht geheiligt ist, wo wir noch arbeiten müssen. Etwas, was noch besser werden sollte. Und dann gucken wir voller Ärger auf die anderen, die es sich leicht machen, die einfach sich Vergebung abholen. Ich möchte euch mal was vorlesen aus dem Buch von Martin Schleske. Martin Schleske ist einer der weltbesten Geigenbauer und hat zwei Hammerbücher geschrieben. Das eine Buch heißt Vom Klang, der unerhörte Sinn des Lebens. Und da beschreibt er den Geigenbau und vergleicht ihn mit Gottes Werk an uns Menschen. Das ist so Hammer. Die Überschrift von diesem Kapitel heißt Der Heiligungswahn. Wenn sehr gewissenhafte Menschen ein geistliches Leben führen, entsteht in ihnen häufig eine wahnhafte Vorstellung davon, was Heiligung bedeutet. Dahinter steht der Glaube, unser Leben zu heiligen würde bedeuten, dass wir ständig an uns arbeiten. Wie kommen wir eigentlich auf diese Überheblichkeit, an uns selbst arbeiten zu können? Als könne das Werkstück sich zum Werkmeister machen. Also das Holz sich selbst zur Geige machen kann. Eine Ursache für diesen Vollkommenheitswahn ist der maßlos übersteigerte Glaube an die eigene Willenskraft. Der menschliche Wille ist sehr wohl ein wunderbares Werkzeug, wenn es um die Dinge geht, die wir im Alltag zu tun haben. Aber der Wille ist ein ganz unbrauchbares Werkzeug, wenn es darum geht, die Seele zu verändern. Als sei unser Wille ein Zauberstab, mit dem wir uns zu dem Menschen machen könnten, der wir gerne wären. Als Geigenbauer weiß ich eins, jedes Holz hat seine Fasern, seine Astlöcher, seine Geschichten, seine Verletzungen, seinen Drehwuchs. Und das muss ich als Geigenbaumeister erspüren, um das Holz zum Klingen zu bringen. Dazu braucht es die Barmherzigkeit mit dem gegebenen Holz. Sie ist die eigentliche Schöpfungskraft, die alles heiligt, was sie berührt. Unsere krummen Fasern, unseren eigenen Drehwuchs, das Reaktionsholz, das sich in unserem Leben durch schwierige Umstände gebildet hat, die Abhälsigkeit, all das, was in unserem Leben nicht perfekt ist. Er beschreibt in dem Buch, wie er einmal eine Amati-Geige, das ist einer der besten Geigenbauer der Antike gewesen, in der Hand hat und da waren Astlöcher drin und Verbiegungen. Er sagt, er hat sich gewundert, wie man aus dem Holz eine so wahnsinnsklingende Maestro-Violine machen konnte. Ne? Und dann wurde ihm klar, dem Gott gesagt, weißt du, das ist halt die Meisterhand. Und so vermag ich aus dem letzten Holz ein Meisterstück zu machen. Ich weiß als Geigenbauer ein Lied davon zu singen. Ein Mensch, der sein Vertrauen auf die Weisheit Gottes setzt, hat keine besseren Holzfasern als andere. Aber er weiß, er hat einen Meister, der ihn zum Klingen bringen wird. Das ist das Geheimnis des Geigenbaus. Nicht das Holz wird dem Meister gerecht, sondern der Meister wird dem Holz gerecht. Das Holz überlässt sich der Gestaltungskraft des Meisters. Und nur durch Barmherzigkeit lassen wir die Weisheit Gottes an uns heran. Wenn wir unbarmherzig mit uns selbst und anderen sind, verbieten wir uns diesen Werdegang und anderen auch. Unter den Redlichen und Frommen findet sich oft so viel Groll und Griesgrämigkeit, so viel Vorurteil und Verurteilung gegen die anderen, so ein Eifer, Sünden zu meiden und oft nur beherrscht von abstoßender Kälte gegenüber denen, die scheinbar nicht so hart an sich arbeiten wie sie selbst. Das Buch habe ich bestimmt schon fünfmal gelesen, das ist ein Hammer. Und das ist so wunderbar. Und genau das passiert mit uns, wenn wir uns selber mit der Heiligung beschäftigen. Wir entfremden uns dadurch immer mehr vom Vater, der eigentlich die Arbeit tun möchte, der uns gestalten möchte. Und in dieser Falle war der ältere Bruder gefangen, vollkommen gefangen. Als er von den Feldern nach Hause kam und den Lärm der Feier hörte und nachschaut, was ist denn da los? Lesen wir das mal. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er die Gesänge und den Reigen und er rief zu sich einen der Diener und fragte, was ist da los? Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, dass er ihn wieder gesund zurück hat. Da wurde er zornig. Und ich frage mich manchmal, ob ich nicht auch zornig gewesen wäre, wenn mich geärgert hätte. Ich reiß mir so den Arsch auf und der Kerl lebt im Sausen raus, bringt das Erbe durch und kriegt so eine Party. Und er wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Er antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun kommt dieser Sohn nach Hause, der dein Gut mit Huren verschlungen hat. Und du schlachtest ihm das gemästete Kalb. Der Vater sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Alles, was mir gehört, gehört doch dir. Du solltest fröhlich sein und guten Mutes, denn dein Bruder war tot und er ist lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Hier sehen wir Frustration und Wut anstelle Freude über die Heimkehr des Bruders. Und die Wut entlädt sich an der vermeintlichen Belohnung des Bruders, der ein Fest kriegt, der das Ehrenkleid anhat, der den Ring an den Finger kriegt, dass er wieder ein Erbe bekam von seinem Erbe und Schuhe an die Füße, dass er wieder ein geschäftsfähiger Mann wurde. Für ihn war das ein Skandal, die Belohnung unmoralischer Leistungen. Er, der Depp, kriegt nichts. Und dann muss ihm der Vater sagen, hör mal, was mein ist, ist doch dein, du hättest jederzeit Party und Party machen können. Du hast aber nicht begriffen, was dein Erbe ist, du hast nicht begriffen, wer du bist, du hast deine Position nie verstanden. Und das geht uns oft als Christen so, dass wir nicht verstehen, wer wir wirklich sind. Erlöste, Begnadete. Und dass wir uns eigentlich freuen sollten über die anderen, die gratis ins Reich Gottes reinkommen, auch wenn sie nicht so hart gearbeitet haben wie wir. Wenn dein geistliches Leben harte Arbeit für dich ist, dann stimmt sowieso was nicht mit dir. Dann stimmt sowieso was nicht mit dir. Dann lass es erstmal bleiben. Er bezeichnet sein beim Vater sein und Gehorsam sein als Dienst. So viele Jahre diene ich dir. Doulo steht da im Griechischen. Und das heißt, es ist eigentlich Sklave, versklave ich dir oder sklave ich dir. Hier sehen wir das Wesen von Religion, von Religiosität, auch christliche Religiosität. Warum sich der religiös Orientierte so schwer mit Gnade tut. Gnade gibt es nur gegen Leistung. Und Glaube ist etwas, das man sich hart verdienen muss. Uns muss klar sein, dass das natürlich ein pointiertes Gleichnis ist, das etwas überzogen von Jesus erzählt wird, aber die Charaktere sind durchaus wichtig und entsprechen unserem. Gerade weil wir so ein Gottesbild vor uns hertragen, glaube ich, haben wir auch als Christen so wenig Input in der Gesellschaft, so viel wenig Durchschlagskraft, weil wir der Gesellschaft einen Gott präsentieren, wo du hart arbeiten musst, um seine Liebe würdig zu sein. Und hier geht es um die Haltung der vermeintlich Gläubigen zu denen, die Sünder sind. Das möchte Jesus rauspointieren. Er spricht zu den Pharisäern, die sich über die Sünde aufregen und sich aufregen darüber, dass er ihnen freundlich, gütig und barmherzig begegnet. Wir dürfen eins nicht vergessen, Jesus war der ewige Gott in das Fleisch gekommen. Gott wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und Gott zeigte, wie er den Sünder sieht. Und das war die Frommen, für die Frommen war das ein Skandal ohnesgleichen. Für den älteren Sohn war das, was der Vater tat, völlig unrechtmäßig und unverdient. Der ältere Sohn rechnet dem Vater genau vor, was er getan hat und nicht dafür bekommen hat, angeblich. Und nochmal, die Antwort des Vaters ist: Du bist doch alle Zeit bei mir gewesen. Was mein ist, ist doch dein. Nochmal, wenn wir uns ärgern über andere, die Gnade, Gebetserhörung, Güte und Erbarmen bekommen, wo wir denken, das ist aber ein luderlicher Typ, der hat sogar, ob der aber wirklich gläubig ist, dann stimmt was mit deiner eigenen Haltung nicht. Was der Vater sagt: Du bist zwar bei mir, aber nicht mit dem Herzen bei mir. Denn wenn dein Herz bei mir gewesen wäre, hättest du erkannt, dass du mein geliebter Sohn bist und dass alles, was mir gehört, auch dir gehört. Dann hättest du gefeiert ohne Ende. Und du wärst auch jetzt freudig dabei und würdest dich an deinen Bruder freuen. Wisst ihr, für uns Christen bedeutet es, wir können manchmal jahrelang in der Gemeinde sein, Dienste haben, moralisch gut dastehen, großzügig geben. Und doch tun wir es aus Performance, ohne Liebe, sondern weil wir meinen, es tun zu müssen. Ein guter Christ tut sowas. Und manchmal, ob wir es merken oder nicht, stellen wir das sogar bei jeder Gelegenheit ein bisschen zur Schau, was wir tun, was die anderen vor allen Dingen nicht tun. Und da möchte uns Jesus mit diesem Gleichnis, wie damals die Frommen, auch uns heute warnen. Selbstgerechtigkeit schleicht sich so schnell ein und wir merken es manchmal gar nicht. Das habe ich selber erlebt. Du bist ein älterer Sohn oder Schwester, wenn du dauernd aufrechnest, was du getan hast, wenn du nicht wirklich vergeben kannst, wenn du Dinge nach Jahren anderen immer noch vorhalten musst, bei jeder Gelegenheit anbringen musst, was du tust und andere nicht tun, wenn du Gnade nur 7-mal gibst anstatt 7-mal 70-mal. Schauen wir uns ein Pendant zum Gleichnis der verlorenen Söhne an, das es noch ein bisschen tiefer macht. Ihr kennt es auch mit den Arbeitern im Weinberg. Jesus erzählt die Geschichte auch wieder den Frommen. Es war ein Weinbergbesitzer, der hat Tagelöhner angestellt. Und damals war es so, da gab es auf dem Marktplatz einen Spot, wo die ganzen Tagelöhner sich morgens trafen. Und dann gingen die Weinbauern auf diesen Arbeitsmarkt. Und jeder stellt dann die Leute ein. Natürlich waren die besten Arbeiter gleich weg. Viele gingen früh los, um die Besten zu kriegen. Und was am Schluss so übrig war, war der Bodensatz. Das waren die Leute, die entweder alt, gebrechlich waren oder nicht wussten, was eine Traube und was ein Ast ist. Und der Besser, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Aber da gab es einen Weinbergbauern, der ging nochmal raus und hat diesen Abschaum auch noch eingestellt. Und die haben wahrscheinlich, man vermutet mal, höchstens eine halbe Stunde gearbeitet. Und die anderen 8 Stunden, harte Arbeit, präzise Arbeit. Und die anderen weiß nicht, was die alles verschnipselt haben. Dann geht das Gleichnis weiter. Es kommt zur Lohnauszahlung. Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Aber auch sie empfingen jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen, murrten sie wieder den Hausherrn und sprachen: Die Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet. Und die hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete und sprach zu einem zu ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du mit mir nicht über einen Denar eins geworden? Nimm das Deine und gehe, ich werde dem Letzten genauso viel geben wie dir. Habe ich, Gott, nicht Macht, mit meiner Gnade, meiner Vergebung zu tun, was ich will? Oder siehst du mich böse an, weil ich so gütig bin? Ich meine, wenn man das so auf sich wirken lässt, dieses Gleichnis, ist schon skandalös. Und wir hätten da alle wahrscheinlich erstmal. Aber Wenn wir dieses Gleichnis richtig verstehen, dann geht es hier nicht um harte Arbeit, sondern das Problem ist, wenn du deine Erlösung oder dein Leben in der Erlösung, in der Errettung als harte Arbeit verstehst, dann bist du natürlich auf die sauer, die einfach mal so gerettet werden. Ich habe mich so angestrengt und der soll einfach gerettet werden, einfach so. Hat keinen Alpha-Kurs mitgemacht, hat nicht das und das und das und das gemacht. Ne? Und deswegen müssen wir erstmal begreifen, Erlösung ist ein Geschenk, das jedem von uns geschenkt wurde. Und in der Erlösung zu leben, hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt dieses Geschenk abarbeite, sondern dass ich aus Liebe anders lebe. Deswegen war ich am Anfang so drauf, wo es heißt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Der Gesetzliche, der Selbstgerechte beschäftigt sich nicht mit der Liebe Gottes, sondern er fragt nur, Gott, was muss ich tun? Gib mir meinen Aufgabenplan und den arbeite ich ab. Und dann kriege ich am Schluss meine Belohnung. Und ich kann auch schön vergleichen mit anderen, wie gut ich gearbeitet habe. Die Wüstenväter, eine unglaublich herrlich schöne Mönchsbewegung im 3. Jahrhundert, haben ihren Jüngern immer wieder gesagt, lerne zuerst das Herz Gottes kennen, bevor du den Willen Gottes ergründest. Wenn du sein Herz kennengelernt hast und sein Herz für dich, wirst du seinen Willen von ganz allein erkennen tun. Aber Religion macht es genau andersrum. Ich sage dir, was der Wille Gottes ist, tu den und dann, wenn du den Willen richtig machst, wird dir Gott sein Herz geben. Wir haben das gerade upside down gestellt, das Ganze. In diesem Gleichnis geht es darum, um unterschiedliche Leistungen und scheinbar ungleiche Belohnungen. Die Akteure sind Menschen, der Handelnde ist der Vater. Es geht um Gnade und Erlösung, die sich eben nicht nach menschlichen Maßstäben richtet in beiden Gleichnissen, sondern die sich allein orientiert an der Güte des Vaters. Und in beiden Gleichnissen geht es Jesus um eins, den Frommen von damals und auch heute zu zeigen, wer der Vater wirklich ist und wie er wirklich tickt. Was Gnade wirklich ist und dass wir alle der Gnade bedürfen. Beide Gleichnisse setzen das natürlich-menschliche Rechnen und unser natürlich-menschliches Gerechtigkeitsempfinden außer Kraft. Deswegen ist Gnade, richtig verstanden, eigentlich ein Skandal. Der Grund ist kein anderer als jener, weil der Vater alle Kinder liebt. Die Willensstarken und die Willensschwachen. Liebt, bevor sie schon etwas getan haben. Liebt auch, nachdem sie etwas getan haben. Liebt, wo sie mit vollen oder mit leeren Händen dastehen. Er ist gütig und barmherzig gegen beide seiner Kinder, den älteren Sohn und den jüngeren Sohn. Er ist gütig gegen die Rebellen und gegen die Religiösen. Beide haben sich verlaufen, beide müssen gefunden, beide müssen heimgebracht werden. Und Gnade kann man nicht verdienen. Sie ist etwas, was der Vater gibt, weil er sich von Anfang an dazu entschlossen hat, es zu tun und nicht, weil wir etwas getan haben. Es gibt in dem Gleichnis noch zwei weitere Akteure im verlorenen Sohn, nämlich den Erzähler, das ist Jesus, und den Vater, was Gott ist. Jesus ist ein wunderbares Bild für unser aller älterer Bruder. Er ist der Sohn, der vollkommen gehorsam war, der immer im Vaterhaus war. Er sagt auch, ehe Abraham war, bin ich. Und er ist unser älterer Bruder, das sagt Römer 8, 29.
Schauen wir mal, ob wir den Vers haben. Ja.
Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Du bist vorhergesehen. Ich rede hier nicht von kalvinistischer Erwählung, sondern von der Vorhersehung Gottes, ein Plan, den Gott mit allen Menschen hat. Bestimmt dazu, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Er ist unser erstgeborener Bruder, wir sind seine nachgeborenen Brüder und Schwestern. Wir werden in sein Ebenbild geformt und gestaltet durch den Herrn, der der Geist ist. Und er war der ältere Bruder, der das Vaterhaus verlassen hat, um seine jüngeren verlorenen Geschwister zu suchen, zu finden und ohne Murren den Preis
für ihre Rückkehr ins Vaterhaus zu zahlen. Aus seinem Erbe. Ohne Murren.
Jesus gab sein Leben für uns. Er kam in unser fernes Land aus dem Vaterhaus, um uns zu finden, um uns Leben einzuhauchen und uns heimzubringen. Und sein Wesen ist nicht Gnade aufzurechnen oder Gnade zurückzuhalten und Leistung zu fordern. Er ist dem Wesen des Vaters völlig gleich, denn er ist der Vater Gott im Fleisch. Und dieses Wesen sehnt sich nach den verlorenen Kindern und kennt nur ein Ziel, sie aus den Tälern der Rebellion und der Religion heimzuholen. Alle. Und darum ist auch die Bergpredigt so skandalös. Etwas, was auch in der Christenheit weitgehend an den Rand gedrückt wurde. Ja, Bergpredigt, vielleicht im tausendjährigen Reich irgendwann mal. Aber Jesus sagt es uns ganz klar. Ich sage euch, liebt eure Feinde. Da kämpfe ich bis heute noch drum. Aber ich bemühe mich einigermaßen, aber es gelingt mir auch nicht immer. Segnet, die euch beschimpfen, fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Die müssen nicht unbedingt Hass sein, aber auch die, die eigentlich doof kommen, blöd kommen. Bittet für die, die euch beleidigen. Das ist beim Autofahren, habe ich früher immer das einhändige Winken praktiziert. Mittlerweile mache ich so. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun die Zöllner nicht dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Tun nicht die Heiden genau dasselbe? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist einer der schwierigsten Texte in der Heiligen Schrift, weil es genau den Kern des älteren Brudersyndrom trifft. Jemanden Gnade und Güte zu erweisen, der es ganz offensichtlich nicht verdient. Aber das ist das Wesen Gottes, sagt Gott, so tick ich aber. Und damit musst du lernen, klarzukommen, lieber Christ. Und wir haben das Christentum in eine Performance verwandelt, wo die Guten belohnt werden, die Schlechten bestraft werden. Das ist die Wut des älteren Bruders und das ist die Wut der hart arbeitenden Tagelöhner, eben der in Religion Verstrickten, die glauben, selber so hart gearbeitet zu haben. Und jetzt sollen die anderen einfach so auch Lohn und Gnade und Erlösung kriegen? Das kann nicht sein. Nochmal, mit dem Vater zu gehen, Versuchung zu widerstehen, zu verzichten, das Fleisch sich unterzuordnen, das kostet uns etwas. Aber wenn wir es aus Liebe tun, hören wir auf zu rechnen. Ich sage so oft, Papa, oh, das juckt mich jetzt so, das und das zu machen, ich weiß es nicht richtig. Aber ich möchte es auch nicht machen aus Angst vor dir, nicht machen. Ich möchte so gerne dahin kommen, dass ich aus Liebe zu dir handle, richtig handle. Ich bin da hinterher, ich möchte nicht was tun aus Angst und dann nachher sagen, schau mal, was ich gemacht habe. Ich habe Stand gehalten, aber dafür kriege ich jetzt eine Belohnung, ne? Das mache ich so schnell in diesem Muster drin. Und ich sage immer wieder, ich bete und sage, Gott, ich möchte, was ich tue, aus Liebe tun. Und nicht aus Furcht und nicht aus einem schlechten Gewissen. Möchtest du, dass deine Kinder dir gehorchen und Gutes tun, weil sie Angst vor deiner Strafe haben, Angst vor deinem Zorn haben? Ich glaube nicht. Mit dem Vater zu gehen, kostet etwas. Aber wenn wir aus Liebe gehen, hören wir auf zu rechnen. Liebe hat aufgehört zu rechnen. Und Liebe begreift auch, dass wir alle Sünder sind und der Gnade bedürfen. Und wir hören auf die anderen zu zeigen. Nochmal, der ältere Bruder war nicht schlecht in dem, was er tat, aber ihm fehlte als Motiv für das Gute tun die Liebe. Sein Motiv war Angst, Furcht und Performance-Denken und Scham. Und deswegen war er auch voller Unbarmherzigkeit gegenüber seinem Bruder. Wir kommen zum Ende.
Dieses Gleichnis soll das Herz und die unkonditionelle Liebe unseres Vaters zeigen. Wenn wir diese Liebe nicht im Herz verstehen und empfangen, werden wir zum älteren Bruder, der immer nur gegenrechnet, weil er selbst in der Liebe noch nicht angekommen ist. Und das geht uns als Christen heute oft genauso. Nochmal, wir sind nicht primär berufen, das Evangelium anderen Menschen zu erklären. Das haben wir leider zu oft gemacht. Sondern ein Leben zu leben, dass sie es an uns erfahren können. Und ich rede hier nicht von Vollkommenheit, von moralischer Vollkommenheit, sondern von Zerbrochenheit, von Liebe, von Barmherzigkeit. Ich möchte euch zwei Storys erzählen. Ich war eines Tages, war ich zu Hause, es war Sommer, war letztes Jahr, klingelt es bei mir an der Tür, stehen zwei Herren da mit Namensschildern, Mormonen. Da haben sie ihr Sprüchlein aufgesagt. Und früher hätte ich gesagt, ach, toll, jetzt werden wir die Klingen kreuzen, theologisch argumentieren. Und ich bin durch einige Krisen durch und Gott hat mir gesagt, lad sie in den Garten auf deine Terrasse erstmal ein, servier ihnen was Kaltes zu trinken. Ich habe gesagt, kommt mal mit in den Garten, nimmt Platz, zwei Cola rausgeholt, waren Amis, die mögen ja Cola. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich finde es so toll, was ihr macht. Ich weiß, dass ihr euren Beruf aufgibt für ein Jahr, für einen Hungerlohn quasi hier versucht, den Glauben weiterzugeben. Ich finde es ganz, ganz toll. Ja, da haben die erstmal gestottert und dann habe ich denen gesagt, bevor wir weiterreden, ich bin Pastor in einer freikirchlichen Gemeinde. Wir brauchen also jetzt nicht theologisch die Klingen kreuzen. Ich glaube, dass ich meinen spirituellen Weg gefunden habe, aber ich schätze trotzdem, was ihr macht. Und ich möchte euch jetzt einfach segnen, ruht euch ein bisschen aus, sitzt hier im Schatten, kühlt euch ein bisschen ab und seid einfach gesegnet. Die haben sich beide angeguckt. Da sagt der eine zum anderen, der hat ja nicht gewusst, dass ich Englisch spreche. Sagt er, what shall we do? Was sollen wir tun? Und der andere sagt, shall we mow his lawn? Sollen wir seinen Rasen mähen? Und dann sagt der Ältere von beiden, Sir, dürfen wir Ihren Rasen mähen? Ich war so berührt, ich habe gedacht, sagenhaft. Ne? Das war kein theologisches Gedönse, sondern Liebe hat Liebe bei ihnen hervorgebracht. Sie wollten sich irgendwie selber erkenntlich zeigen. Ich habe gesagt, nee, ihr seid nicht zum Rasenmähen da. Jetzt genießt man in Ruhe noch die Ruhe und den schönen Garten und dann könnt ihr in Ruhe weitergehen. Die haben sich bedankt wieder und wieder und Gott hat mir gesagt, weißt du, Uwe, denen hast du mehr gezeigt von mir als 10.000 Bibelverse gegen das Buch Mormon. Andere Story, die ich erlebt habe. Ich erlebe immer wieder so Sachen. Wir hatten uns vor 2 Jahren eine wunderschöne Lounge-Couch bestellt für unsere Terrasse. Da saß ich dann mit dem Mormon ein Jahr später drauf. Und da haben wir überlegt, Lieferung, in Deutschland heißt es mal Lieferung bis Bordsteinkante. Also der Lastwagen lädt das Material an der Bordsteinkante ab. Habt ihr vielleicht auch in der Schweiz hier. Und wir haben überlegt, oh, wie kriegen wir das Sofa dann auf die Terrasse? Und dann haben wir gedacht, naja, wir fragen mal die LKW-Fahrer, wenn wir denen Trinkgeld geben. Dann kam die und dann ist der Beifahrer zu mir gekommen und sagt, entschuldigen, haben Sie ein Cutmesser? Ich muss die Ladung losschneiden. Ich so, ja klar, habe ich. Bin ins Wohnzimmer, habe mein Cutmesser geholt. Dann war nur der Beifahrer da, habe ich gesagt, hier ist das Cutmesser. Das war so ein orientalisch aussehender Mann. Er guckt mich an und sagt, geben Sie mir das Messer lieber nicht. Ich so, hä? Was soll das? Und jetzt, dann sagt er mir, wissen Sie, ich bin Muslim und es könnte sein, dass ich Ihnen die Kehle durchschneide damit. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Es war eine Woche vorher, war in Solingen eine Messerattacke gewesen von so Muslim-Attentätern. Das waren aber deutsche Muslime. Und was passiert? Alle Muslime waren unter Generalverdacht. Also der Mann muss sich wahrscheinlich Anschuldigungen angehört haben, hoch 3. Und es war wie wenn Gott mir das sofort erklärt, was los ist. Ich habe das sofort kapiert. Gehe auf ihn hin, nehme seine beiden Hände, lege ihm das Messer hin, sage ich, Sie sind Muslim, ich bin Christ, wir glauben beide an Gott, ich glaube, dass Sie ein guter Mensch sind. Bitte nehmen Sie das Messer. Der guckt mich an, war völlig, erst gemerkt, gedonnert, geblitzt, hat keinen Ton rausgebracht. Und dann stammelt er und sagt, mein Herr, wo dürfen wir Ihre Ladung hintragen? Wir haben uns überlegt, wie überreden wir dich, dass du so von 2 Tagen. Ne? Dann haben sie uns reingeschleppt. Und das war genau dasselbe. Ne? Ich habe immer einen kleinen Stapel arabischer Bibeln bei mir auch im Haus rumliegen. Und Gott sagt, keine Bibeln, keine Traktate. Du hast genug Zeugnis gegeben, der Moment, in dem du ihn gesegnet hast. Und das sind die Dinge, wo wir das Evangelium nicht erklären müssen. Es ist schon mal auch dran, aber wo wir es in erster Linie die Liebe leben sollen. Leben sollen. So hat es Jesus auch überwiegend gemacht. Und dazu müssen wir auch selber erfahren, wie sehr der Vater uns liebt und uns angenommen hat. Dann sind wir auch anderen gegenüber gütig und barmherzig. Und wenn Menschen diese Liebe in uns sehen, dann macht sie das offen für Gott. Und du musst noch gar nicht mal den Schlussstein der Bekehrung setzen. Bekehrung ist immer ein Kettenglied, sind viele Kettenglieder und du musst nicht immer das Schlussglied setzen. Aber jedes Kettenglied zählt. Und Gott hat mir in beiden Fällen gesagt, oh, du hast einen Baustein der Liebe und des Lebens gesetzt im Leben dieser Menschen. Die werden gefunden werden von mir. Das war das Geheimnis, warum Jesus die Sünde anzog, was die Frommen so sehr irritierte. Er lebte in dieser ewigen Liebe des Vaters. Er strahlte diese Liebe zu allen Menschen aus. Und der Vater möchte uns ermutigen, genau diese Liebe, mit der wir zuerst geliebt sind, sie zu empfangen, sie zu erleben und dann aus dieser Liebe durchdrängt und gewirkt, diese Liebe weiterzugeben. Jesus hat uns versprochen, aus der Mitte eures Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Was er meint, ist nicht Worte, sondern Taten der Liebe. Allein eure Ausstrahlung wird euch schon anders erscheinen lassen vor den Menschen. Und ich sage nochmal, es hat nichts mit deiner Würdigkeit zu tun. Ich habe euch 2 Storys erzählt gestern, wo ich mich total scheiße gefühlt habe und Menschen mich gefragt haben, wer sind sie? Sie haben so eine Ausstrahlung. Was ich? Gott kann durch deine Zerbrochenheit viel mehr rausstrahlen, als wenn du so ein frommer Eisheiliger bist. Dann sehen sie nämlich nur dich. Und dahin zu kommen, führt uns oft durch einen Prozess des Zerbruchs, wo unsere eigene Selbstgerechtigkeit, unser Gutmensch zerbrochen wird, wo wir unseren Schatten sehen, unsere Abgründe sehen und dann Gnade erfahren wie nie zuvor und begreifen, dass alles Gnade ist. Und wir beginnen dann langsam auch die verlorenen Söhne und Töchter mit anderen Augen zu sehen und wir freuen uns über sie und wir tun alles, sie auch ins Vaterhaus einzuladen. Ich möchte euch sagen, Gottes Gnade ist so groß, so unvorstellbar. Wir haben es noch nicht mal ansatzweise begriffen. Und ich möchte euch nochmal diesen Satz vor Augen führen. Diese Letzten haben nur 1 Stunde gearbeitet, du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Hitz und Last getragen haben. Und Gott antwortet, habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder siehst du darum böse drein, weil ich so gütig bin? Ich sagte eins, Gottes Gnade ist immer ein Skandal, sie ist empörend und sie ist menschlich nicht zu verstehen. Ich möchte abschließen, bevor wir in die Fragerunde gehen, das habe ich jetzt nicht da, aber ich möchte euch ein paar Verse vorlesen. Aus dem Alten Testament. Die sind so gewaltig, was Gottes Herz ist. Ich fange an mit Jesaja 25, 6 bis 8. Und der Herr Zebaoth wird allen Völkern auf seinem Berg ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Mark und von Fett, darin keine Hefe ist. Und auf diesem Berg wird er die Schleierhülle abtun, mit der alle Völker verhüllt sind. Und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Das ist das, was Paulus sagt, wir sind geistig tot in unseren Sünden, warum wir wiedergeboren sind. Der Herr wird das machen. Und was hier steht, alle Völker. Sephanaja 3,9. Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Jeremia 3,17-19. Zu jener Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen. Und es werden sich alle Heiden und Nationen dorthin versammeln zum Namen des Herrn nach Jerusalem. Und sie werden hinfort nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen, weil Gott sie verändert. Psalm 22, 27. Es werden daran gedenken, sich zum Herrn bekehren, alle Enden der Erde, und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Das ist Altes Testament, das sind Verse, über die wird kaum gesprochen und geredet, aber es ist biblisch. Und darüber mal nachzudenken lohnt sich, wie groß Gottes Gnade vielleicht ist, dass wir sie gar nicht richtig begreifen. Ich möchte kurz mit uns beten und dann auch noch ein bisschen Raum geben für ein paar Fragen. Vater, ich bitte dich jetzt, dass du diese Worte, die wir gehört haben, in dem Maß, wie wir es verstehen, wie wir es fassen und greifen können, in unser Herz bringst. Vater, lass uns transformiert und berührt werden, nicht aus Scham, nicht aus Furcht, nicht aus schlechtem Gewissen, sondern weil uns deine Liebe überwältigt, weil uns deine Güte überwältigt, weil uns deine Gnade überwältigt und dass wir nur eins im Sinn haben, diese Gnade anderen Menschen weiterzugeben. Mach aus uns diese Kinder, diese Söhne und Töchter, Vater, aus denen dein Leben aus der Herzensmitte zu den Menschen strömt, wo Menschen dich in uns sehen, wo passiert, was Paulus gesagt hat, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Vater, auch wenn wir noch wie Kinder sind, unreife Kinder, so arbeitest du doch durch uns, wirkst durch uns, fließt durch uns zu den Menschen. Und deshalb bete ich für jeden hier im Raum, dass in den kommenden 2 Wochen krasse Erlebnisse passieren, Vater. Dass du uns in vorbereitete Werke hineinführst, Vater, in denen wir uns bewegen dürfen und die wir ausführen dürfen. Und wo wir staunen, was du durch uns tun kannst, auch in unserer Unvollkommenheit und Schwachheit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.